Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen. Mohanad Horchid geht unter die Influenza, der Theologe und Autor macht auf YouTube Werbung für seinen neuen Dachverband für liberale Muslime. Abendmahlstreit in Oberschwaben, die katholische und evangelische Basis hat kein Problem mit Ökumene, doch der zuständige katholische Bischof sagt niet, nada, nichts da. Und wenn der Geist nach rechts weht, die katholische Zeitschrift Die Neue Ordnung galt als wichtiges akademisches Medium für sozialethische Debatten. Für die Kritiker ist das Blatt inzwischen zu unwissenschaftlich und politisch zu rechts. Es gibt in Deutschland mehrere islamische Organisationen und Verbände, die seit vielen Jahren hierzulande aktiv sind. In diesen Tagen hat der bekannte islamische Theologe Mohanad Horchid einen neuen Dachverband für Muslime im Bundesland Nordrhein-Westfalen gegründet. Muslimische Gemeinschaft NRW heißt der Verein. Damit möchte der prominente liberale Theologe und Autor die bislang unorganisierten progressiven Muslime ansprechen. Dem Verband gehört unter anderem auch die CDU-Politikerin Serap Güler an, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Der Theologe und Autor Horchid, der von konservativen Muslimen für seine liberalen theologischen Positionen kritisiert wird, hat seit längerem einen eigenen YouTube-Kanal. Jetzt will er dort stärker aktiv sein. Mechtelt Klein hat ihn danach gefragt, warum er nun quasi Influencer werden will.
Der YouTube-Kanal ist bislang noch wenig bekannt, sein Macher hingegen sehr wohl. Der islamische Theologe Mohanad Horchid ist unter die Influencer gegangen. Fast 700 Follower hat der prominente Gelehrte und Autor in 5 Jahren gesammelt. Die Portale von Salafisten zählen hingegen Hunderttausende Follower. Sie arbeiten mit Effekten oder unterlegter Musik. In seinen YouTube-Videos sitzt der Professor an seinem Schreibtisch im dunklen Anzug. Eingerahmt von zahlreichen Vasen, Blumen und Leuchtern spricht er in die Kamera.
Salam, ihr Lieben. Die meisten Fragen, die ich vor allem von Muslimen bekomme, gehen in Richtung, darf ich das machen, darf ich jenes machen, ist das im Islam erlaubt oder ist das verboten im Islam, ich möchte den heiraten und der ist kein Muslim, darf ich das, darf ich ein Piercing tragen, darf ich Fleisch aus dem Supermarkt essen, ich bekomme sehr oft solche Fragen.
Der Islamprofessor versucht, eine Lücke in den sozialen Medien zu füllen. Denn bislang überwiegen auf YouTube die Botschaften salafistischer, extrem konservativer, selbsternannter Islamexperten. Die äußern sich vielfach darüber, was halal oder haram sei, was erlaubt oder nicht erlaubt sei. Den Salafisten mit ihrem einseitigen Islamverständnis wolle er nicht das Feld überlassen, sagt Mohanad Horchid. Seinen YouTube-Kanal habe er schon vor längerer Zeit eingerichtet. Jetzt aber wolle er verstärkt die Fragen von jungen Muslimen aufgreifen und beantworten.
Zielgruppe meiner Videos sind an erster Stelle junge Muslime, die nach einem anderen Verständnis vom Islam suchen. Ein Verständnis vom Islam jenseits einer Gesetzesreligion, wo es nur um Unterwerfung unter dem Gesetz geht, wo es um erlaubtes, verbotenes, halal, haram geht. Viele junge Muslime sagen mir und fragen, ja, wie ist das im Koran, wie ist das im Islam, wie ist das Gottesbild? Ich habe Sehnsucht nach einer religiösen Erfahrung im Sinne von einer spirituellen Erfahrung, aber mit welchem Gott habe ich es zu tun? In meiner Sozialisation habe ich nur vom angstmachenden Gott, von einem restriktiven Gott, aber im Koran lese ich einen liebenden Gott, einen barmherzigen Gott. Und viele junge Muslime wollen mehr erfahren über diesen koranischen Gott und was es heißt, dass Gott-Mensch-Beziehung eine Liebesbeziehung ist und keine, die einfach nur als Unterwerfungsbeziehung aufzufassen ist.
Über Facebook können Muslime und Interessierte ihre Fragen an Muannad Kochid stellen. Geplant sind auch Interviews mit anderen Muslimen. Ab und zu geht es um komplexe theologische Fragen zur muslimischen Praxis. Gerade hat er in eigener Sache ein Video zu seinem neuen Dachverband auf die Seite gestellt. Muslimische Gemeinschaft NRW heißt der im März gegründete Verein. Er solle auch Ansprechpartner für die Schulbehörde werden. Prominentes Mitglied im Verband ist die CDU-Politikerin Serap Güler, die Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen ist.
Das Hauptziel hinter der Gründung der muslimischen Gemeinschaft NRW ist, die Vielfalt des Islams in Deutschland noch sichtbarer zu machen. Wir wissen ja, dass gerade im besten Fall 20% der Muslime organisiert. Das heißt, die etablierten muslimischen Gemeinden und Verbände sprechen gerade für 20%, also für eine Minderheit der Muslime. Aber was ist mit den anderen, mit der 80% der Muslime, mit der Mehrheit der nicht organisierten Muslime, die vielleicht ein anderes Verständnis vom Islam haben als die etablierten Verbände.
Kochid will den nicht organisierten Muslimen eine Plattform bieten, wo sie sich einbringen können, wo sie sich vernetzen können. Sein Anliegen?
Dass gerade solche eher liberalere Aspekte, progressive, aufgeklärte Positionen innerhalb der islamischen Lehre sichtbarer werden und auch stärker kommuniziert werden in der Gesellschaft. Denn wir haben das Problem in Deutschland, dass das Bild des Islam sehr einseitig ist. Man assoziiert den Islam mit Gewalt, mit Frauenbenachteiligung, mit einem wortwörtlichen Verständnis vom Koran. Ja, aber es gibt ja andere Lesarten des Islams und des Korans. Und genau diesen Lesarten möchten wir ein Gesicht geben.
Mit Gleichberechtigung meint es der neue muslimische Dachverband ernst. Im Vorstand sind einige Frauen aktiv. Der Dachverband will sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass Frauen gleichberechtigt in Moscheen vorbeten können und als Imamin akzeptiert werden. In der alten islamischen Tradition aus der Prophetenzeit hätten Frauen schon mal besser dagestanden, bevor sich patriarchale Strömungen durchgesetzt hätten. Diese Tradition werde heute kaum rezipiert, beklagt der islamische Theologe.
Und wenn eine Frau kommt und sagt, ich möchte Imamin werden, also vor den Männern stehen und beten oder die Predigt halten, wird ihr vorgeworfen, dass das eine anti-islamische Haltung ist. Dabei haben wir authentische Überlieferungen, die auf den Propheten Mohammed zurückgehen, wo der Prophet Mohammed selbst eine Frau beauftragt hat, als Imamin vor Männern tätig zu sein. Und deshalb finden wir in der islamischen Ideengeschichte verschiedene Positionen, die sich auf diesen Spruch Mohammeds berufen und überhaupt kein Problem darin sehen, dass Frauen als Imaminnen vor Männern tätig sein können.
Kochid sagt, es sei eine Anmaßung zu behaupten, dass Gott Gebete von der Gemeinde nicht annehme, wenn eine Frau vorbetet. Mit dieser Haltung setze man sich an die Stelle Gottes. Wer könne denn wissen, welche Gebete er annehme und welche nicht?
Das sind so Machtinstrumente, mit denen man versucht, ja gerade progressive Muslime einzuschüchtern.
Tatsächlich fehlen an den Moscheen in Deutschland ausgebildete Imame. Von den 900 Studierenden in Münster in diesem Fachbereich seien es gerade mal 5, die überlegen, als Imam oder Imamin zu arbeiten. Der Job sei nicht besonders attraktiv und zudem schlecht bezahlt, sagt Kochid. Die Studierenden glaubten, es lohne sich nicht, 5 Jahre zu studieren, damit sie am Wochenende eine Predigt von 15 Minuten halten und noch etwas Religionsunterricht in den Moscheen anbieten. Die meisten wollen als Religionslehrerinnen und Lehrer im Schuldienst arbeiten. Aber Kochid hat schon eine Idee, wie man Imame und Imaminnen aus Deutschland in die Moscheevereine bekommt, statt aus dem Ausland rekrutiert.
Mein Vorschlag wäre, zu überlegen, ob wir nicht die Religionslehrer, die an den Schulen sind, ob man sie nicht für 2 oder 3 Stunden der Woche abordnen will, damit sie in den Moscheen am Freitag die Predigt halten und den Religionsunterricht für das Wochenende konzipieren. Sie müssen ihn nicht selbst anbieten, aber zumindest konzipieren, sodass er harmoniert mit dem Religionsunterricht an den Schulen.
Mechthild Klein mit einem Beitrag über den neuen liberalen muslimischen Dachverband in Nordrhein-Westfalen.
Wie weit darf die Beziehung, die Zusammenarbeit zwischen den christlichen Konfessionen tatsächlich gehen? Berührungspunkte gibt es eine ganze Reihe. An der Basis haben vielerorts katholische und evangelische Kirchengemeinden kein Problem mit der Ökumene. Sie läuft geräuschlos und problemfrei ab. Es sei denn, der zuständige Bischof hat was dagegen und grätscht dazwischen. So geschehen im oberschwäbischen Ravensburg. Dort wollten die katholische und die evangelische Gemeinde einander abwechselnd zur Eucharistie und Abendmahl einladen. Und das war für den katholischen Bischof Gebhard Fürst doch zu viel der Annäherung. Er stoppte die Mahlgemeinschaft und verärgerte damit viele Gemeindemitglieder an der Basis. In dieser Woche fand dazu ein klärendes Gespräch statt. Thomas Wagner war dabei.
Eine empörte Katholikin in Oberschwaben, Eva Rehm aus Biberach.
Ich begreife eigentlich diese ganze Diskussion nicht. Man hat doch heute eigentlich ein christliches gemeinsames Miteinander. Und dass man dann, ich sag mal einfach salopp, um Kaisers Bart so ein Theater macht zwischen protestantischen Mitchristen und katholischen, ich begreife das nicht.
Ein empörter Bischof in Oberschwaben, Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Es tut mir schon weh, dass mir vorgeworfen wird, ich würde die Ökumene zerstören.
Hier die kirchliche Basis, denen die Zusammenarbeit über Konfessionsgrenzen hinweg nicht weit genug gehen kann, da der Bischof, der sagt, bis hierhin und nicht weiter.
Wir wollen einladend sein, auch im Sinne der eucharistischen Gastfreundschaft, was nicht zu verwechseln ist mit der Forderung eines gemeinsamen eucharistischen Abendmahls.
Liest eine Frau auf dem Treffen zwischen Bischof und Basis laut vor. Eucharistische Gastfreundschaft. Das bedeutet, evangelische und katholische Kirchengemeinde laden einander ein. In der katholischen Kirche soll gemeinsam Eucharistie gefeiert werden, in der evangelischen gemeinsam Abendmahl. Festgehalten wurde diese besondere Form des überkonfessionellen Miteinanders in der sogenannten Ravensburger Erklärung, unterzeichnet bereits im Oktober 2017 von vielen hundert Christen beider Konfessionen während einer Feier in Ravensburg, einem oberschwäbischen Mittelzentrum, in dem in etwa genauso viele katholische wie protestantische Christen leben. Viele Ehen werden konfessionsübergreifend geschlossen. Doch im Oktober 2018 untersagte der Bischof das gemeinsame Mahl.
Ich sollte ja auch teilnehmen, habe aber klar gesagt, dass eine gegenseitige Einladung zu Abendmahl und Eucharistie derzeit nicht möglich ist. Kurz nach der Unterzeichnung habe ich dann im November 2017 ein Gespräch mit dem zuständigen Pfarrer geführt. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass die Ravenserklärung mit dem Abschnitt der gegenseitigen Einladung zur Kommunion und Abendmahl so nicht stehen bleiben kann, weil sie nicht dem Stand der ökumenischen Beziehungen zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche entspricht.
Viele Gläubige waren empört. Am Montag nun kam Gebhard Fürst zu einem Gespräch nach Ravensburg und blieb bei seinem Nein. Seine Begründung ist theologisch. Zwar gäbe es in einem wichtigen Punkt eine Gemeinsamkeit zwischen Eucharistie und Abendmahl.
Luther hält unbeirrbar an der leiblichen Gegenwart des Herrn unter, in und mit den Gestalten von Brot und Wein fest. Er lehrt die Realpräsenz.
So sei das auch in den katholischen Glaubenssätzen verankert. Aber in einem entscheidenden Punkt bestehe ein Unterschied.
In der Frage, wie diese Gegenwart zu verstehen ist, wie nachhaltig die Wandlung der Gaben von Brot und Wein in Leib und Blut Christi ist, darüber geben uns beide Konfessionen unterschiedliche Auskünfte und darum sind wir deshalb darin nicht einig. Man kann aber Ökumene nicht ausschließlich auf gemeinsames Abendmahl und Eucharistie reduzieren.
Das Publikum konnte sich schriftlich zu Wort melden. Sogenannte Anwälte des Publikums lasen Karteikarten vor, die einige der 400 Zuhörer als Replik auf die Ausführungen geschrieben hatten.
Also hier zum Beispiel, wie fühlt sich eine getaufte evangelische Oma, die bei der Kommunion des Enkels nicht zum Gastmahl eingeladen ist? Dann hier ein Blick in die Welt. In einer Zeit, in der die Welt in Flammen aufgeht, reden wir über ein kirchenrechtliches Problem. Ich glaube nicht, dass Jesus mit seiner Lehre damit einverstanden wäre. Das ist übrigens.
Die Begründung des Bischofs für das Verbot gegenseitiger Abendmahleinladungen können viele im Saal nicht nachvollziehen. Zu ihnen gehört Isolde Leopold, Sprecherin der überkonfessionellen Vereinigung Kirche lädt ein in Ravensburg.
Also es gab auch keinen Kompromiss und auch keine Richtung von einem Kompromiss. Und ich bin im Moment nur traurig. Traurig, dass die Menschen, die hier waren und auch damals hier waren, einfach in ihre Sorge und Nöte und ihrem Anliegen nicht gehört wurden. Wir haben hier einen Fachvortrag über Theologie gekriegt und die Menschen hier hätten gerne Antwort darauf gekriegt, warum können wir uns nicht gegenseitig zur Eucharistie und Abendmahl einladen.
Elmar Kuhn aus dem oberschwäbischen Grünkraut zeigte sich dagegen wenig überrascht.
Also ich habe es auch nicht erwartet, dass er von seiner Position abrückt. Das ist sicher nicht überall gut angekommen. Ich glaube, man kann nicht lokal so eine Änderung vornehmen, sondern das muss dann letztendlich auch weltkirchlich entschieden werden.
Gebhard Fürst wiederum weiß, dass die Erwartungen an den Abend andere waren. Aber
dass viele enttäuscht sind, glaube ich. Möchte aber schon auch sagen, dass auch sehr viele sehr zustimmend waren. Und dass wir da halt aufpassen müssen, dass wir uns nicht trennen, auseinanderfallen. Deshalb ist so ein Abend, finde ich, wichtig, dass man in Respekt voreinander miteinander spricht. Und diejenigen, die enttäuscht sind, glaube ich, dass die trotzdem so stark im Glauben sind, dass sie nicht sagen, weil es jetzt nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, trete ich aus der Kirche aus.
Abendmahlstreit im oberschwäbischen Ravensburg, Thomas Wagner berichtete. Europaweit haben rechtspopulistische Parteien enorm zugelegt. Sie erzielen teilweise Rekordwerte. Auch in Deutschland hat die AfD mit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 bundesweit einen Lauf. In der katholischen Kirche läuft aktuell eine kontroverse Diskussion darüber, was noch konservativ ist und was schon rechtspopulistisch. Konkret geht es um die renommierte 1946 gegründete katholische Zeitschrift Die Neue Ordnung. Inzwischen ist sie aber umstritten. Nach Meinung der Kritiker hängt das mit dem Chefredakteur Professor Wolfgang Ockenfels zusammen. Unter ihm habe das Blatt einen ziemlichen Rechtsdrall erfahren. Die Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik, ein Zusammenschluss katholischer Akademiker, fordert nun andere Wissenschaftler öffentlich auf, nicht mehr in der Zeitschrift Die Neue Ordnung zu publizieren. Michael Hollenbach mit den Einzelheiten.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht der Dominikanerpater Wolfgang Ockenfels. Der 72-Jährige ist seit 1992 Chefredakteur der Zeitschrift Die Neue Ordnung. Dem Vorsitzenden des Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg wird vorgeworfen, immer weiter nach rechts gerückt zu sein. So publiziert Wolfgang Ockenfels in der Jungen Freiheit, einem Sprachrohr der Rechten, und er gehört seit einem Jahr dem Beirat der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung an.
Es ist halt so, dass Pater Ockenfels hat immer wieder sozusagen eine große Nähe zur AfD erkennen lassen und hat eben diese Zeitschrift, die Neue Ordnung, ganz in dieses extrem rechte Fahrwasser und populistische Fahrwasser geführt.
Bernhard Emunz ist Professor am Oswald-von-Nell-Breuning-Institut in Frankfurt. Und er ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik. Er hält Wolfgang Ockenfels vor:
Wer die Nähe sozusagen zu den Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertretern der AfD sucht, der sucht ja sozusagen die Nähe zu völkisch-nationalistischen Tönen, der sucht die Nähe sozusagen zu aggressiv ausgrenzenden Positionen und hat sozusagen letztendlich da doch auch die Nähe gesucht zu gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit. Und das widerspricht natürlich grundlegend der Botschaft des Christentums.
Der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann war selbst jahrelang im Redaktionsbeirat der Neuen Ordnung. Er hat vor allem seit 2015, also seit das Thema Flüchtlingspolitik ganz oben auf der bundespolitischen Agenda steht, einen Rechtsruck bei Wolfgang Ockenfels beobachtet.
Das geht dann bis zu so abstrusen Formulierungen wie: Wie kann ein guter und gerechter Gott, dem doch die Ordnung näher liegt als das Chaos, wie kann der zulassen, dass so eine Zuwanderungspolitik gegen den Willen der Ursprungsbevölkerung stattfindet? Also das geht schon so ins Völkische hinein.
Die Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik fordert nun Konsequenzen aus den rechten Positionen, die in der Zeitschrift publiziert werden. Bernhard Emunz:
Unser Ziel ist nun zu sagen, so, wir sehen jetzt hier eine klare Grenze. Wir können uns nicht mehr vorstellen, dass Sozialethikerinnen und Sozialethiker, die einen wissenschaftlichen Anspruch erheben, dass die in diesem rechtslastigen Blatt veröffentlichen. Und wir wollen das nicht mehr und wir rufen auch unsere Kolleginnen und Kollegen in der Theologie und in anderen sozial- und kulturwissenschaftlichen Fächern auf, es uns gleich zu tun.
Dominikanerpater Wolfgang Ockenfels will sich nicht zu diesem Aufruf äußern. Sein Statement gegenüber dem Deutschlandfunk: kein Kommentar. Dafür nennt Manfred Spieker die Erklärung empörend. Der Osnabrücker Sozialwissenschaftler, selbst Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik und zugleich Autor der neuen Ordnung, erklärt:
Das entspricht in meinen Augen überhaupt nicht akademischen Gepflogenheiten. Man soll sich auseinandersetzen mit Aufsätzen, denen man nicht zustimmt. Man muss Argumente liefern. Das entspricht einer akademischen Vereinigung. Aber nicht Forderungen stellen, die nicht an die Aufforderung erinnern, bei Juden kauft man nicht, oder an eine Bücherverbrennung erinnern.
Bernhard Emunds verweist auf Äußerungen Ockenfels. Deutschland werde von Muslimen überflutet, es gebe einen Deutschland-Tsunami der Muslime und das Land werde, so wörtlich, mit der historisch einmaligen Masse von 2 Millionen Orientalen und Afrikanern überschwemmt.
Das können wir nicht mehr als ernsthafte wissenschaftliche Positionierung wahrnehmen, nicht mal als Positionierung im politischen Raum, sondern das sind sozusagen zugespitzte Meinungsäußerungen, die bar jeder wissenschaftlichen Substanz sind.
Die Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik wendet sich in ihrer schriftlichen Erklärung auch an den Dominikanerorden und empfiehlt mit Blick auf Pater Ockenfels, so wörtlich, Wege zu suchen, den Schaden für den Orden wie auch für die Sozialethik zu begrenzen. Manfred Spieker:
Der Stil, gleichsam nur ein Verdikt auszusprechen, ist grotesk. Und gerade Kollegen, die sich gegen jede bischöfliche Intervention oder gar gegen jede römische Intervention in ihre wissenschaftliche Arbeit wehren würden und auch schon gewehrt haben, ausgerechnet die rufen einen Orden auf, ein Mitglied zu reglementieren. Das ist so widersprüchlich.
Der Dominikaner-Provinzial Peter Kreuzwald will sich nicht zum Aufruf der Arbeitsgemeinschaft äußern. Allerdings hatte Kreuzwald bereits Mitte 2018 erklärt:
Die Haltung von Wolfgang Ockenfels zur AfD ist seine persönliche Einzelmeinung und wird von der Provinzleitung nicht geteilt.
Der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann macht auf eine interessante Umkehrung aufmerksam. Galten bislang liberale und linksliberale Katholiken als besonders hierarchiekritisch, habe sich das in den vergangenen Jahren relativiert.
Der Frust über die kirchliche Hierarchie, der schon seit langem in der rechtskatholischen Szene sehr verbreitet ist, man hält die Bischöfe für zu lasch und für zu lau. Da hat sich auch Professor Ockenfels mit hervorgetan in Artikeln in CutNet, wo er also über Kardinal Lehmann oder Kardinal Wölki sich ereifert hat. Und das verbindet einen natürlich mit der scharfen Bischofskritik der AfD, die ja jede kirchliche Kritik an ihrem Programm oder an einzelnen Äußerungen von AfD-Politikern mit scharfem Zurückkeilen bis hin zur Aufforderung zum Kirchenaustritt beantwortet. Und diese Aufforderungen zum Kirchenaustritt sind inzwischen schon auch bei katholischen Online-Portalen, die sich früher als die treuesten der Treuen gaben, nachzulesen.
Den Vorwurf, die Zeitschrift Neue Ordnung würde für Rechtspopulisten typische Ressentiments wie die Leugnung des Klimawandels und islamophobe Äußerungen transportieren, weist Manfred Spieker als zu pauschal zurück.
Also der Vorwurf Rechtspopulismus, das ist so eine Totschlagkeule, die einen akademischen Diskurs eigentlich nicht zulässt.
Bernhard Emunds hält der Zeitschrift dagegen vor, diesen akademischen Diskurs längst verlassen zu haben.
Beim Lesen habe ich keine Hemmschwelle entdeckt. Ich hatte den Eindruck, nach rechts ist da einfach ein weiter offener Raum.
Michael Hollenbach berichtete, und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak.